Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Wie Manuel schon gesagt hat, sind wir in einer neuen Themenreihe. Jesus ist. Und das gründet auf einem Buch von einem amerikanischen Pastor, Judah Smith. Und dieses Buch ist im Endeffekt eine Abhandlung über die Person Jesus. Aber nicht sehr, ich sag mal, tief theologisch und viele theoretische Ideen, sondern es ist sehr lebensnah, sehr praktisch geschrieben und es möchte vor allem veranschaulichen, was Jesus den Menschen getan hat und wie er sie behandelt hat, als er auf der Erde war, weil Jesus eben gesagt hat, was ich tue oder ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater und das macht deutlich, wie gut, wie gnädig, wie großzügig, wie liebevoll unser Vater im Himmel eigentlich ist. Und das sehr modern, sehr anschaulich geschrieben. Deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschenk für Menschen aus eurem Umfeld, aus eurer Familie, vielleicht Freunde, vielleicht Arbeitskollegen, die Jesus nicht kennen, die dem Glauben den Christlichen eventuell nahestehen, vielleicht auch gar nicht, kann das Buch echt ein guter Anstoß sein, weil es eben sehr einladend, sehr abholend geschrieben ist, keine theologischen Floskeln und kananäisch benutzt, sondern sehr direkt und sehr erbauend, sehr einladend, sehr ermutigend anspricht. Kann ich wärmstens empfehlen, das kam vor 3 Jahren raus, es ist ein super Buch. Und hinführend zu Weihnachten wollen wir uns eben mit Jesus beschäftigen. Weihnachten kam Jesus auf die Erde und Jesus hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Und eine Sache, die Jesus war, ist, Jesus ist ein Freund. Darum soll es heute gehen. Und bei manchen kommt vielleicht direkt das Lied in den Sinn, welch ein Freund ist unser Jesus. Werden wir nachher noch singen. Überraschung, verpasst. Genau. Wir Menschen, wir neigen dazu, uns zu vergleichen. Das ist ja nichts Neues. Und bei manchen oder bei vielen Dingen haben wir so einen richtigen Katalog an Kategorien. Sei es, dass wir Leute einstufen, wie viel sie verdienen und dann direkt so auf ihrem sozialen, eventuell auch ihrem Verstand schließen. Und so haben wir verschiedenste Kategorien. Und es gibt auch eine Kategorie, wo wir Menschen einordnen, wie gut oder wie schlecht sie sind. Und das machen wir mit uns selber. Wir kennen uns selbst ja meistens am besten und wir wissen ja ungefähr so, ne, wie gut beziehungsweise wie schlecht wir sind. Aber wir machen das auch ganz gerne mit anderen Menschen. Warum? Was uns natürlich eine Genugtuung verschafft, wenn wir sehen, boah, der ist ja eigentlich schlechter als ich. Ja, das heißt, ich kann mich schon über ihn erheben, ein bisschen Mitleid mit ihm haben, aber es fühlt sich ganz gut an. Und besonders als Christen haben wir dann so, denken wir in Sündenkategorien natürlich, weil wir mit der Sünde vertraut sind. Und dann haben wir so kleine Sünden, vielleicht so mittelkleine Sünden, mittlere Sünden, mittelschwere Sünden, schwere Sünden, sehr schwere Sünden, unglaublich schlimme, überdimensionale Sünden. Und so kategorieren wir Menschen. Und wenn wir denken, okay, diese Person, die hat so kleine, vielleicht bis mittelkleine Sünden, vielleicht sogar bis mittlere Sünden, dann denken wir, diese Person ist eigentlich unterm Strich ein guter Mensch. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer sich selbst zu diesen guten Menschen zählt, würden sich wahrscheinlich alle melden. Also wenn eine Person, Frau oder Mann, aber so mittelschwere bis schwere Sünden hat, dann machen wir uns schon Sorgen. Dann nehmen wir sie generell so in unserem Gespräch auf mit unseren Leuten. Also wir lästern nicht, es sind Gebetsanliegen. Aber wir denken so, diese Person, boah, da muss Gott schon echt was tun, um da durchzudringen. Die braucht echt Hilfe. Boah, wir sollten wirklich für die beten. Die hat ein Problem oder der. Und dann gibt's natürlich noch Menschen, die, ich glaube, wir kennen eigentlich fast keine, die so wirklich schwere, richtig schwere Sünden haben. Das sind dann eher so die Mörder, die Vergewaltiger, die ja IS-Terroristen und so Menschen, mit denen haben wir nichts zu tun. Wahrscheinlich kennt auch niemand von uns solche Menschen persönlich. Weil so kategorieren wir Menschen und entsprechend gehen wir auch mit Menschen um, wenn wir sie begegnen, wenn wir ihnen begegnen. Und wir checken dann echt schnell ab, so, wo steht diese Person und ist sie schlechter als ich oder nicht? Und wir machen das oft automatisch. Und ganz besonders machen wir das, glaube ich, auch im Gottesdienst. Wenn jetzt jemand hier reinkommt, der nach Alkohol und Rauch riecht, der den ganzen Gottesdienst nur in seinem Handy ist, eventuell lauthals mit seinem Freund redet, dann würden wir die Nase rümpfen und würden denken, oh, muss das sein? Muss jetzt meine schönen Gottesdienst hier ruinieren? Ganz ehrlich, oder? So sind wir doch. Ich merke das zum Beispiel selbst in der Jugend, wir haben immer wieder Leute, die von außen kommen, was ich super finde. Ja, ich ermutige ja die Jugendlichen dauernd dazu, ihre Freunde einzuladen. Und dann sind Leute da, ja, die sitzen dann die ganze Zeit mit dem Handy da, interessieren sich null fürs Programm. Ich denke, das können die doch nicht machen. Aber was erwarte ich denn? Und so haben wir immer so unsere Kategorien und ordnen Menschen ein. Aber wisst ihr was? Das Schlimmste ist, wenn wir dann, also wir haben ja, wie gesagt, unsere eigenen Probleme und wir kennen die ganz gut, aber wenn wir dann mit diesem Problem an irgendeinem Punkt kommen, wie sie irgendwie überwunden haben, geschafft haben, ein Beispiel ist bei mir, ich habe lange geraucht, Zigaretten geraucht und mit 18,5 mit meiner Bekehrung hat Gott mich tatsächlich übernatürlich davon befreit. Also ich habe von heute auf morgen keine Lust mehr gehabt, hat mir nicht mehr geschmeckt und ich war frei von Rauchen. Ich glaube, ich will es gar nicht sagen, wie lange ich geraucht habe. Ich habe sehr früh angefangen und war plötzlich frei. Und von diesem Moment an, so ein paar Wochen später nur, habe ich voll viele Menschen verurteilt, die geraucht haben. Ich habe gedacht, boah, der raucht, wie kann er das? Bis heute merke ich, wenn ich Christen treffe, die rauchen, denke ich, ja, das kannst du doch nicht machen. Du bist ja so unheilig. Also das ist für mich schon echt eine mittelschwere Sünde. Ja, und ich verurteile ihn, obwohl ich selber das gemacht habe früher. Und dann gibt's noch ganz andere Sachen, die ich früher gemacht habe, wo ich jetzt noch viel mehr Leute verurteilen, eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben möchte. Und das ist so interessant, weil ich kann ja gar nichts dafür sogar. Ja, ich habe mich nicht angestrengt, ich habe nicht hier, wie werde ich frei vom Rauchen in 10 Jahren Bücher gelesen, sondern es ist einfach geschenkt worden. Und trotzdem, wenn ich jetzt jemanden sehe, der raucht, denke ich, oh, ich bin ja so viel besser als der. Verrückt, oder? Aber so sind wir Menschen und das ist so tief in uns drin und so begegnen wir anderen und begegnen oft auch uns selbst. Ja, wie oft sind wir unsere schlimmsten Gegner, wenn wir uns fertig machen innerlich, so hey, du hast das immer noch nicht geschafft, du kannst das immer noch nicht, schau mal, da bist du schon wieder gefallen. Das fällt uns am schwersten. Und da ich eine gute Botschaft heute Morgen, Jesus ist dein Freund, Jesus ist nicht so. Weil wir sprechen ja über Sünden und Gott macht keinen Unterschied bei Sünden. In Römer 3 wird beschrieben, dass wir alle, jeder einzelne Mensch, der auf dieser Welt lebt, hat die Herrlichkeit verloren vor Gott, die er eigentlich haben sollte und ist ein Sünder. Jeder Mensch von uns ist ein Sünder. Das ist die Bibel sehr klar und jeden von uns betrifft es und Gott macht da keinen Unterschied. Er sagt nicht, oh okay, du bist ein sehr, sehr, sehr schwerer Sünder, dich muss ich jetzt ganz anders behandeln als dich, der du nur ein kleiner Sünder bist. So denkt Gott nicht. Das finden wir nirgendwo in der Bibel. Natürlich haben Sünden Konsequenzen. Und manche Sünden, die werfen dich ins Gefängnis. Für manche Sünden wirst du den Rest deines Lebens bezahlen vielleicht. Manche Sünden kriegt aber auch niemand mit. Natürlich haben Sünden Konsequenzen. Aber vor Gott ist jeder Mensch gleich. Vor Gott ist jede Sünde gleich schwer. Gott macht keinen Unterschied bei Sünde. Das macht er nicht. Das finden wir nicht. Und ich finde es eigentlich befreiend, dieser Gedanke. Aber dazu gleich noch mehr. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus das sehr deutlich macht, oder eigentlich gibt es ganz viele Geschichten. Und wie gesagt, wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir immer auch gleich den Vater an, Gott an und seinen ganzen Charakter und wie er ist. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die finden wir in Lukas 19 und die wird den meisten bekannt sein. Es geht um Zachäus. Und ich möchte diese Geschichte nur kurz in eigenen Worten wiedergeben. Zachäus war ein Zolleinnehmer. Zolleinnehmer, das kennt man heute vielleicht nicht mehr. Das war ein Jude, der in Israel gewohnt hat, also in Jerusalem, beziehungsweise in Jericho. Er war ein Jude und die Juden damals, die waren besetzt von den Römern. Das heißt, Besetzungsmacht, die Juden waren nicht frei, sie mussten viele Abgaben geben, es war nicht schön, besetzt zu sein. Und Zachäus war im Endeffekt einer, der für die Römer gearbeitet hat. Was er gemacht hat, ist, er hat von den Juden selbst, hat er immer wieder Steuern abgezwackt, und zwar ungefähr so viel, wie das Römische Reich wollte und gefordert hat, was so der Schnitt war. Aber dann hat er darüber hinaus noch den Leuten so viel Geld aus der Tasche gepresst, dass er sehr, sehr, sehr reich wurde. Und die Juden selbst haben diese Zolleinnehmer gehasst. Das waren eigentlich Volksleute, ja, es waren Leute aus dem eigenen Volk, aber sie haben sich mit dem Feind eins gemacht und haben die eigenen Leute ausgepresst. Und Zachäus war der oberste Zolleinnehmer. Das heißt, er war wahrscheinlich schon sehr lange in diesem Geschäft, er hat sich sehr weit hochgearbeitet, er hat sehr viel Geld verdient, er war sehr wohlhabend. Und in der Bibel finden wir Zolleinnehmer immer in einem Satz mit Sündern. Ja, Sünder und Zöllner. Sünder und Zolleinnehmer. Also das waren wirklich so die untersten Kategorien Menschen, die man sich damals hätte vorstellen können. Es ist schwer, das mit heute zu vergleichen, aber man könnte vielleicht tatsächlich einen Drogenboss nehmen. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen weit ausgeholt, das Beispiel. Aber Drogenbosse, ja, die haben viel Geld, die schwelgen im Luxus. Aber womit sie ihr Geld verdienen, da wollen wir uns nicht unbedingt mit eins machen. Und so war das ähnlich mit den Zolleinnehmern. Die haben wirklich schlimme Dinge gemacht. Die haben den alten Omas die letzten Pfennige aus der Tasche gezogen. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und manchmal verniedlichen wir diese Geschichten aus der Bibel, weil Zachäus war wirklich kein guter Mensch. Was er gemacht hat, war nicht okay. Und dieser Mensch, dieser Zachäus, der sehr reich war, der gehasst war, der verachtet war, der war zudem auch noch klein. Ja, es war wirklich ein kleinwüchsiger Mann. Das macht was, glaube ich, mit deinem Selbstwertgefühl. Und vielleicht hat er sich deswegen auf diesem Weg durchgeschlagen und sich dadurch Respekt verschafft. Nicht unbedingt Ansehen, aber definitiv Respekt. Wer viel Geld hat, wer viel Macht hat, wer viel Einfluss hat, der wird irgendwie, wenn nicht respektiert, zumindest gefürchtet. Und dieser kleine Mann, der hört, dass Jesus durch Jericho kommt. Er hat natürlich gehört, er kommt ja aus dem jüdischen Hintergrund, aus dem jüdischen Glauben, dass Jesus eventuell der verheißene Messias ist. Er macht Wunder, er macht bemerkenswerte Dinge, er sagt bemerkenswerte Dinge. Und Jesus kommt durch Jericho und Zachäus, der will ihn sehen. Und jetzt kennt ihr vermutlich die Geschichte. Er kann ihn nicht sehen, weil die Menschen alle im Weg stehen. Es ärgert ihn. Er überlegt, ist ja ein pfiffiges Kerlchen, sonst wäre er nicht da oben. Und sieht, ah, Jesus wird wahrscheinlich auf diesem Weg weitergehen. Da ist ein riesiger Maulbeerbaum, da kletter ich hoch. Erstaunlich, dass ein Mann seines Standes auf den Baum klettert, aber er tut's. So wichtig war es ihm, Jesus zu sehen. Er klettert auf diesem Baum, wartet und merkt, ha, habe ich mal wieder recht gehabt, Jesus kommt hier vorbei. Freue ich mich, ihn sehen zu können. Und zu seinem Erstaunen passiert Folgendes. Jesus bleibt stehen unter seinem Baum. Und Zachäus denkt, Jackpot, besser hätte es ja gar nicht sein können. Wahrscheinlich predigt Jesus jetzt sogar unter meinem Baum und ich krieg's live mit. Ich bin so toll. Und dann passiert noch was viel Verrückteres. Jesus schaut auf zu Zachäus und sagt, Zachäus. Und Zachäus denkt, wow, der kennt meinen Namen. Was geht hier? So berühmt bin ich? Wusste ich gar nicht. Und was sagt Jesus? Er sagt, komm runter, ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Und Zachäus ist außer sich vor Freude, sagt klar, lädt alle seine Freunde ein und Jesus kommt zu ihm, um mit ihm zu essen. Und wie die Menschenmenge darauf reagiert, ist folgendermaßen. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Ja, die Menschen, ich meine, alle Menschen, die Jesus damals nachgelaufen sind, die wollten ja unbedingt von ihm Wort, eine Berührung, wenigstens ein anerkennendes Kopfnicken. Die waren ja total darauf aus, irgendwie mit Jesus in Kontakt zu kommen. Da waren viele Menschen dabei, von denen wir denken würden, ja, der ist eigentlich ganz gut, weil der hat ja nur kleine Sünden. Und Zachäus war aber einer dieser Obersünder. Mit dem wollten wir wahrscheinlich keine Zeit verbringen heutzutage. Und ausgerechnet zu dem geht Jesus. Jesus, der müsste doch eigentlich wissen, was für ein Mensch das ist. Warum geht Jesus zu dem rein? Und sie verstehen es nicht und sie verurteilen seine Handlung von Jesus. Und um die Geschichte abzukürzen, was passiert ist, dass Jesus mit Zachäus ist. Wir wissen nicht, wie lange, wir wissen nicht, wie viel Zeit sie miteinander verbracht haben. Es waren viele andere am Tisch. Und plötzlich passiert Folgendes. Währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Wir lesen das so leicht weg, aber nochmal, Zachäus war ein stadtbekannter Zolleinnehmer. Er war einer der nicht gerade angesehenen Leute, er war total verachtet. Er war ein Mensch, der wahrscheinlich sich stark durchgeboxt hat in seinem Leben, trotz seines kleinen Wuchses, der viele, viele schlimme Dinge getan hat, der sein eigenes Volk ausbluten lässt. Dieser Mann, der kam bestimmt nicht auf den Baum, weil er dachte, Jesus, ich brauche Hilfe. Der kam bestimmt nicht auf den Baum, um zu sagen, oh Jesus, rette mich von meinem Reichtum, rette mich von meinen vielen Frauen, die ich habe, rette mich von meinen coolen Partys, die ich jedes Wochenende feiere. Das war wahrscheinlich nicht sein Anliegen. Und trotzdem, als Jesus mit Zachäus ist, muss irgendwas passiert sein, dass Zachäus aufsteht und eigentlich seinen Bankrott erklärt. Ich gebe die Hälfte weg und jedem, den ich irgendwie ungerecht behandelt habe, vierfach. Ich meine, der muss danach arm gewesen sein. Und ich frage mich, was ist mit diesem Menschen passiert, dass er diese Entscheidung trifft? In Lukas 5 lesen wir noch eine Geschichte von einem anderen Zolleinnehmer. Und zwar geht es hier um Levi bzw. Matthäus, von dem wir auch das Matthäus-Evangelium haben. Und die möchte ich auch noch kurz vorlesen. Als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Moment, ich habe das hier. Für euch dabei. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Kurz darauf lud Levi Jesus als Ehrengast zu einem Festessen in sein Haus ein. Viele mit Levi befreundete Steuereinnehmer und andere Gäste waren anwesend. Da machten die Pharisäer und Schriftgelehrten den Jüngern von Jesus heftige Vorhaltungen. Wie könnt ihr nur mit diesem Abschaum essen und trinken? Und hier passiert wieder das Gleiche und wir finden es immer und immer wieder in der Bibel. Die Menschen verstehen nicht, wie Jesus zu jemandem einkehren kann, mit dem essen kann, der so verrucht ist, der so verachtet ist, der so einen schlechten Stand in der Gesellschaft hat. Die Menschen verstehen es nicht. In der damaligen Kultur war das ganz stark so. Wenn du zu einer Person gegangen bist und mit ihr gegessen hast, dann hast du dich wirklich mit ihr identifiziert. Das heißt, die Menschen denken, Jesus toleriert, was diese Person macht. Jesus findet es vielleicht sogar noch toll, was diese Person macht. Wie kann Jesus das machen? Weiß er nicht, woher das Geld kommt, womit er gerade wahrscheinlich den Fisch bezahlt hat, den Jesus isst oder den Wein trinkt? Weiß er nicht, woher Matthäus, beziehungsweise damals auch Zachäus, dieses Geld hatten? Was macht Jesus da? Und sie verstehen es nicht. Und Jesus gibt darauf eine Antwort, die auch für uns heute sehr wichtig ist. Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sündern zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Natürlich weiß Jesus, wer Zachäus war. Natürlich weiß er, wer Matthäus war. Natürlich weiß Jesus, wer diese Prostituierte war, mit dem er Zeit verbringt, oder wer der war, oder der war. Aber Jesus war das nicht wichtig. Weil nochmal, vor Gott gibt es keinen Unterschied. Wir denken, es gibt einen großen Unterschied und wir wollen auch nicht mit Menschen zusammen sein, von denen wir wissen, dass sie vielleicht krumme Dinge drehen, Steuern hinterziehen. Vielleicht lebt in einer Straße jemanden, von dem du weißt, der ist drogenabhängig. Du gehst dem immer schön aus dem Weg, wenn du den siehst, weil du möchtest ja nicht mit dem identifiziert werden. Was ist denn, wenn dein Nachbar dich mit dem sieht? Ich habe ein Buch gelesen von einem Pastor oder einem Missionar, der in Amsterdam Missionsarbeit betrieben hat. Und er war auch da im Rotlichtviertel unterwegs. Die haben versucht, Prostituierte zu erreichen, mit dem Evangelium sie zu befreien und so weiter und so fort. Und der war dann recht bekannt. Und dann kamen auch immer mal wieder Pastoren zu ihm oder andere Menschen, die auch im Reich Gottes unterwegs waren, die angestellt waren. Und er ist mit denen dann oft natürlich irgendwo zum Mittagessen gegangen. Und dann war eine Geschichte, wie er mit all diesen Pastorenkollegen durch Amsterdam läuft. Und dann sieht er eine Gruppe von Prostituierten auf sich zukommen und sie grüßen ihn. Und er dachte, boah Mist, was mache ich denn jetzt? Was denken die denn von mir, wenn ich jetzt hier, hi, hi Shirley, hi Lara, hi. Was denken denn die Leute? Ist ja mega komisch. Denken die, ich hab was mit denen? Boah, was mache ich? Ja, und er wusste sich nicht zu helfen. Im Endeffekt hat er dann aber gedacht, hey, was hat denn Jesus getan? Und hat einfach hi gesagt und sich gefreut, dass er diese Menschen kennt, dass diese Menschen gerne Zeit mit ihm verbringen, dass sie ihn als ihren Freund sogar ansehen, ja, ein Pastor mit einer Prostituierten. Und er hat es einfach gemacht. Und die Pastoren waren beeindruckt. Wow, zu solchen Leuten hast du Beziehungen? Ich kenne nicht eine so eine Person. Schade eigentlich. Die brauchen ja auch das Evangelium. Jesus sagt, ich mache keinen Unterschied. Ich nehme jeden erstmal bedingungslos an. Ich bin für jeden da, weil ich suche gerade die, die wissen, dass sie Sünder sind und meine Hilfe brauchen. Und was Jesus hier macht, ist im Endeffekt Folgendes. Er teilt die gesamte Menschheit in zwei Kategorien ein. Und zwar sind das zwei Arten von Sündern. Menschen, die denken, dass sie gerecht sind, die meinen, sie brauchen keine Hilfe, weil sie es ja alleine hinkriegen. Und Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind. Der Fakt ist aber, beide brauchen Hilfe. Du kannst noch so gut von dir denken, du kannst dich in der Kategorie Sünder sehr weit oben, also gut einsortieren. Und trotzdem bist du aber ein Sünder. Theoretisch gesehen, und das mag hart klingen, gibt es keinen Unterschied vor Gott zwischen dir und einem Drogenabhängigen. Gibt es keinen Unterschied zwischen mir und einem IS-Terrorist. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben den Tod verdient. Wir alle brauchen Hilfe. Und das mag uns manchmal nicht in den Kopf gehen, weil wir denken ja, dass wir doch irgendwo noch gut sind. Wir denken ja, dass wir es irgendwo doch noch ein bisschen verdient haben, von Gott angenommen zu werden. Und wir denken aber auch, dass wenn wir was gemacht haben, was nicht so gut ist, dass wir es uns verscherzt haben mit Gott. In dieser Spannung leben wir Tag ein, Tag aus. Wie befreiend wäre das denn, wenn wir alle wissen, sowieso, wir sind ja Sünder, wenn wir es einfach zugeben würden, wenn wir ehrlich wären. Und ich muss da noch einen Zolleinnehmer denken aus Lukas 18. Das ist eine Stelle, die Jesus erzählt, eine Begebenheit. Da steht ein Pharisäer im Tempel und betet und hinter ihm ganz am Rand steht ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer, damals wie üblich mit erhobenen Händen als Mann zum Himmel schauend: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Typ da hinter mir. Der ist ein Sünder, der erpresst Leute, hey, ich bin gut, ich spende, ich tue niemandem was zuleide. Gott, du musst mich doch lieben, weil ich so toll bin. Der Zolleinnehmer hinten, was macht der? Der schaut zu Boden total beschämt und sagt, hey Gott, ich weiß, ich bin Sünder, ich habe es nicht verdient. Bitte sei mir gnädig. Und Jesus sagt Folgendes, wer geht gerecht nach Hause? Nicht der Pharisäer, sondern der Zolleinnehmer. Er hat begriffen, wo er steht. Er hat es begriffen. Meine Frage an dich, an uns heute Morgen ist, wo stehst du? Wo würdest du dich einschätzen? Wir müssen uns nichts vormachen, wenn wir jetzt schon an Jesus glauben und mit ihm unterwegs sind. Ich glaube, wir fallen immer wieder in die Gefahr, in die obere Kategorie abzurutschen. Irgendwie doch zu denken, hey Gott, du hast mir schon so viel gegeben, ich bin jetzt schon recht lang mit dir unterwegs, ich habe schon viele, viele Hindernisse überwunden, viele Sünden in den Griff bekommen, ich bin ja doch jetzt schon echt eigentlich besser als so viele andere. Wow, ich bin super, du musst mich doch lieben und segnen. Denken wir nicht ganz oft so, und wehe uns passiert dann irgendwas, ja? Dann denken wir wieder, wo ist Gott? Liebt er mich überhaupt noch? Wie kann ich anderen noch in die Augen sehen, wo ich jetzt sowas Schlimmes gemacht habe? Und so schwanken wir immer wieder zwischen diesen zwei Punkten. Und was Jesus aber sagt, ist Folgendes. Er möchte dich einfach annehmen, wie du bist. Punkt. So einfach. Aber stell dir mal vor, Jesus wäre jetzt hier. Stell dir vor, du hättest dieses Abendessen, wie Zachäus es vorhin hatte, wie ich beschrieben habe. Oder du hättest einfach eine Gebetszeit und plötzlich wäre Jesus da und würde mit dir reden. Was denkst du, würde Jesus zu dir sagen? Du könntest mal mehr beten. Ich habe dich schon lange nicht mehr in der Bibel lesen sehen. Du bist immer noch so ungeduldig mit deinen Kindern. Du schreist sie viel zu oft an. Boah, wie du über deinen Chef redest mit deinen Arbeitskollegen, das geht ja gar nicht. Bald ist Weihnachten, spendest du eigentlich genug? Ganz ehrlich, das erwarten wir doch irgendwie. Wir denken doch oft so, wenn Jesus jetzt Zeit mit mir hätte, Korrektur, zack, 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 da musst du dich verändern, da musst du hier, schau mal, oh, da bist du jetzt aber schon lange am Kämpfen mit, wird's nicht mehr Zeit, dass du da rauskommst. So rechnen wir ganz oft mit Gott, weil wir da oben sind, bei Punkt 1. Wir denken, wir haben es ja eigentlich schon. Wir brauchen eigentlich keine Hilfe, wir schaffen es ja alleine. Und wenn Jesus kommt, dann sagt das ja zu Recht, hey, komm mal alleine klar, hier das und das musst du aber noch machen. Ich glaube, was Jesus dir sagen würde, wäre, ich liebe dich. Ich liebe dich genau so, wie du bist. Du musst mir gar nichts beweisen. Du musst, hey, lass doch einfach, ich liebe dich. Du musst mir nicht erzählen, wie toll du bist. Ich liebe dich. Du musst mir nicht erzählen, was du alles Tolles geschafft hast und wie oft du in der Bibel gelesen hast. Ich liebe dich sowieso. Es tut eigentlich voll gut. Gleichzeitig denken wir, ah nein, so wird es bestimmt nicht sein, oder? Ich glaube, wir müssen lernen, ehrlich zu sein. Vor allem zu uns selbst. Weil wenn wir nicht ehrlich sind vor uns selbst, dass wir Hilfe brauchen, dann können wir auch nicht ehrlich sein vor anderen oder vor Gott. Und ein Punkt, der uns wirklich davon abhält, ehrlich zu sein, mit uns selbst und mit anderen und vor allem mit Gott, ist Scham. Wir sind so schnell beschämt, weil wir eben diese Kategorien haben, weil wir denken, man muss so und so leben, man muss so und so aussehen, sich so und so verhalten, sich so kleiden, damit man Christ ist und damit man bei Gott angenommen ist. Und wir merken ja selber, ich meine, wir kennen uns auch selbst am besten, dass wir es ganz eigentlich jeden Tag nicht schaffen. Und das beschämt uns. Und wozu führt Scham? Ich habe da erst am Freitag in der Jugendruhe gepredigt, deswegen ist mir das Beispiel irgendwie gekommen. Mein kleiner Sohn, der Judah, der ist jetzt 1,5 und ich finde das echt bemerkenswert, wie früh kleine Kinder spüren, was richtig und was falsch ist und wie sie sich schämen, wenn man sie erwischt. Und das ist schon vor 2-3 Monaten hat das angefangen. Wir haben so einen Router, ja, also so eine Internetbox und die steht auf der Fensterbank. Klar, ich kann sie an die Wand hängen, damit er nicht rankommt, sieht aber irgendwie blöd aus, deswegen steht sie auf der Fensterbank. Und er geht immer wieder dran, drückt auf den WLAN-Knopf, ist WLAN aus oder schmeißt sie runter. Zum Glück ist sie noch nicht kaputt. Und er macht es immer wieder. Oder wir haben auch im Wohnzimmer einen Schreibtisch, wo ein Computer draufsteht. Er geht immer wieder an die Tastatur, immer wieder an die Maus. Und wir schieben sie echt schon so weit weg, wie nur geht, damit er nicht rankommt. Oder dann toucht er am Bildschirm rum, weil er da immer noch rankommt. Und ich meine, wir ziehen ihn ja auch, ne? Wir könnten alles wegstellen, aber er soll ja auch was lernen. Und so kommen wir hin und sagen, Judah, nein. Judah, nein. Judah, nein. Und jeder, der von euch Kinder hat, der kennt es. Dann passiert was, man ist vielleicht gerade nicht im Wohnzimmer, man hört nur, bäm, die Box ist runtergefallen und man rennt rein, guckt erstmal, was los, Kind, okay, ah, die Box, ja. Dann sagt man, Judah, nein, das darfst du doch nicht. Vielleicht ein bisschen lauter, als man möchte. Und dann passiert Folgendes. Und das ist gleichzeitig schon wieder so süß, dass ich dann echt aufpassen muss, nicht zu lachen, weil es soll ja noch ein pädagogisch wertvoll sein, wenn ich sage nein. Aber dann guckt er mich so an, fängt manchmal an zu weinen direkt, macht so und versteckt sich, vergräbt sein Gesicht irgendwo in der Couch, aber er schämt sich. Er ist total, nein, was habe ich gemacht? Ich wurde erwischt. Und er schämt sich und er versteckt sich. Und er läuft weg. Und ich finde das so faszinierend, dass das so früh schon anfängt. Und wie gesagt, das ist so süß, dass wir uns nochmal anschauen und so fast lachen müssen und denken, okay, hoffentlich sieht er das jetzt nicht, weil wir wollen ja gerade sauer sein, weil er das nicht darf. Aber es ist so niedlich. Noch, weil er klein ist. Wie ist es aber, er ist noch kein Teenager, das kenne ich noch nicht, aber wie ist es bei uns Erwachsenen? Beziehungsweise es fängt ja schon so früh an, aber wann hat es denn alles angefangen? Bei Adam und Eva schon. Sie haben sich gegen Gott entschieden, sie waren nackt, sie haben sich nicht geschämt, es war super, die waren mit Gott im Garten spazieren und dann treffen sie die falsche Entscheidung, sie werden sündig vor Gott und was machen sie? Sie verstecken sich, sie schämen sich plötzlich, ich bin ja nackt, sie schämen sich voreinander und dann schämen sie sich auch vor Gott. Weil Gott kommt und fragt, wo seid ihr, wo er genau weiß, wo sie sind. Und sie verstecken sich vor Gott. Und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass wenn wir uns schuldig fühlen, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn unser Selbstwert irgendwo im Keller ist, weil wir uns eben vergleichen, weil wir uns selbst anklagen, weil wir denken, Jesus kann uns nicht annehmen, dann passiert genau das. Wir schämen uns. Wir schämen uns für die schlimmen Dinge, die wir getan haben. Und die Folge von Scham ist, wir verstecken uns. Wir verstecken uns voreinander. Wir ziehen Masken auf, wir machen so, als wäre alles in Ordnung, obwohl es das nicht ist. Und wir verstecken uns vor Gott. Wir denken, so kann Gott mich nicht sehen. Was wird er denken, wenn er mich sieht? Was wird er mir sagen, wenn er mir jetzt was sagen könnte? Zum Glück hat Jesus uns frei gemacht davon. Jesus hat uns frei gemacht davon. Du musst nicht gut sein, um von Jesus angenommen zu werden. Du musst tatsächlich nur ehrlich sein. In die Brust schlagen und sagen, Gott, ich bin ein Sünder. Was mache ich dir was vor? Du weißt es eh. Psalm 139, erforsche mich, Gott. Sieh, wie es in meinem Herzen aussieht. Es ehrlich zu sein, es zuzulassen. Und wenn wir das sind, dann werden wir das erleben, wie Jesus kommt und uns nicht anklagt, sondern wie er kommt, uns an die Hand nimmt, uns in den Arm nimmt und sagt, ich liebe dich. Weil er eben unser Freund ist. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo Jesus genau das macht, eben mit diesem Zachäus, mit diesem Matthäus. Nochmal, das waren nicht nette kleine Menschen, die waren wirklich Abschaum der Gesellschaft. Und Jesus hat sie einfach angenommen. Und so macht er es auch mit dir. Und nochmal, ich möchte nicht sagen, dass wir alle Abschaum sind oder sonst was. Ja, das möchte ich nicht sagen. Wir sind schon ganz okay Leute, gar keine Frage. Aber Gott macht diesen Unterschied gar nicht. Und er nimmt dich an, so wie du hier heute Morgen sitzt. Und ich wünsche mir sehr, dass du das erlebst für dich persönlich. Ich wünsche mir sehr, dass du diese Wahrheit in deinem Herzen spürst, dass Gott dich wirklich bedingungslos annimmt. Dass er nicht auf deine Sünden schaut, sondern auf deine Bereitschaft, ehrlich zu sein und ihm seine Sünde hinzulegen. Ich wünsche mir, dass du es ganz neu erlebst, wie du diese Annahme in deinem Herzen spürst, weil sie dich frei macht. Sie macht dich frei von Scham. Du wirst merken, dass es viel einfacher ist, anderen zu begegnen, wenn du dich selbst geliebt weißt. Du merkst, du musst dich gar nicht mehr über andere erheben, weil du weißt, dass du gar nicht besser bist. Und wozu uns das auch befreit ist, wir können anderen Menschen ganz anders begegnen. Wenn ich Zeit mit einem Drogenabhängigen, einer Prostituierten oder auch einfach nur dem komischen Nachbarn aus der Nachbarschaft verbringe, dann muss ich nicht mehr Angst haben, was denken jetzt die anderen, denken jetzt, ich finde den toll oder ich toleriere den oder finde, was er macht, gut. Diese Angst oder diese Ängste, die müssen wir gar nicht mehr haben, weil wir wissen, was Gott über uns denkt. Und wir wissen, Jesus wird den Menschen auch begegnen. Und das macht uns frei, andere Menschen so zu lieben, wie wir selbst geliebt sind. Aber klar, wenn du diese Liebe nicht hast, wenn du diese Vergebung nicht hast, wenn du diese Annahme nicht selbst hast, dann kannst du andere nicht annehmen. Dann fällt dir das natürlich schwer. Aber davon möchte dich Jesus befreien, dass du andere so annehmen kannst. Damit komme ich zum Ende und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir singen jetzt gleich eben noch ein Lied. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, natürlich jeder persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir ein Ort werden, wo Menschen wirklich sie selbst sein dürfen. Ich wünsche mir sehr, dass hier Menschen durch die Tür reinkommen können, sich einfach angenommen fühlen, weil keiner auf sie herabschaut. Oh, wie sieht der denn aus? Oh, der stinkt aber nach Alkohol und so weiter und so fort. Ich wünsche mir sehr, dass wir Menschen werden, die sich nicht schämen, mit anderen Zeit zu verbringen, die andere vielleicht meiden. Ich wünsche mir total, dass wir gerade auf Weihnachten hin vielleicht uns Zeit nehmen für Menschen, die einsam sind, dass wir selber Freundschaft anbieten, in dem Glauben und dem Wissen, dass das ein Leben verändern kann. Und nochmal zurück zu Zachäus. Es war wirklich ein schlimmer Mensch. Und dieser Moment mit Jesus, wir wissen nicht, wie lang der war. War das eine Stunde? Waren das vier Stunden? Wir wissen auch nicht, was Jesus mit ihm gesprochen hat. Wahrscheinlich ist es gut so, sonst würden wir daraus ein Programm machen. Dass ich kann Menschen in vier Stunden verändern, Programm, indem ich das und das sage. Ich glaube, Jesus hat ihn einfach geliebt, hat ihm zugehört, hat über seinen gesellschaftlichen Status und das, was er macht, einfach hinweggesehen und ihn als Person angeschaut, mitten ins Herz. Und wir wissen nicht, was noch passiert ist, aber dieser eine Moment mit Jesus, dieses eine Essen hat aus diesem wirklichen Obergangster, diesem schlimmen Menschen, Zachäus, einen Menschen gemacht, der gesagt hat, ey, ich verschenke alles und ich folge dir nach, Jesus. Ein Moment mit Jesus, ein Moment der Ehrlichkeit, ein Moment der Veränderung. Und ich glaube, weil Jesus ja in uns lebt, dass Menschen auch durch uns sowas erleben können. Und das können wir, wenn wir uns selbst angenommen und vergeben wissen. Und dafür möchte ich noch beten und dann singen wir ein Lied. Beziehungsweise mehrere Lieder. Vater im Himmel, ich möchte dir dafür danken, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast. Und du hast es in erster Linie getan, weil du die Menschen liebst. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast. Deine Motivation war Liebe und deine Motivation ist auch immer noch Liebe. Herr, wir können nicht alleine mit unserer Sünde klarkommen. Wir können nicht alleine gerecht werden vor dir. Das kommt allein durch dich. Und ich danke dir, dass wir in Jesus sehen, wie du bist, Vater. Und Jesus hat jeden Menschen angenommen, ohne Wenn und Aber. Und selbst hier denken wir noch, ja, aber dann muss doch was passieren. Nein, du hast ihn erstmal angenommen. Und Jesus, ich bitte dich für jeden hier im Raum, der das schon lange nicht mehr erlebt hat, vielleicht auch noch nie, dass er es ganz neu erfahren darf. Deine Annahme, deine offenen Arme, wo du einfach nur sagst, hey, ich liebe dich. Und ich bitte dich auch darüber hinaus, dass du uns hilfst, frei zu werden von dieser Scham, frei zu werden von dem sich vergleichen und sich besser fühlen, indem man andere schlechter macht und dadurch fähig zu werden, auf andere Menschen zuzugehen, egal wo sie stehen, ob über uns oder unter uns, in unseren Meinungen zumindest. Darum bitte ich dich, Herr, und ich wünsche mir sehr, dass wir das einfach ganz neu erkennen dürfen, dass du wirklich unser Freund bist, weil du uns über alle Maßen liebst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.